Ja, danke für eure Spontanität. Damit habe ich euch das angetan, was Gott mir gestern Abend angetan hat. Ich weiß, wir sind ja in einer Freikirche, wir haben keine Liturgie, aber wir sind trotzdem so manchmal auf diese Abläufe fixiert, die wir so festgelegt haben. Und das ist gut, das manchmal zu durchbrechen. Und das hat Gott bei mir auch gemacht. Denn eigentlich wäre heute Morgen ein anderes Thema dran, als ich jetzt vorhabe. Ich hatte mir was überlegt, hatte eine Predigt schon fertig geschrieben und dann habe ich gestern Abend plötzlich so den Eindruck gehabt, nee, da muss was anderes her. Das muss anders sein, ein anderes Thema. Ich brauche meine Struktur, meine Ordnung, da bin ich so wie Friedhelm, vielleicht noch ein bisschen mehr als Friedhelm, weil es dann bei mir auch wirklich wichtig ist, dass die Sachen so laufen, wie ich mir das gerne vornehme. Aber ich möchte auch immer Raum dafür haben, dass Gott die Pläne ändert. Und vielleicht ist das wirklich für jemanden von euch gedacht. Und wenn das für dich so ist, dann Halleluja, dann ist das auch gut so. Ich möchte ganz kurz auf, ich habe das letzten Sonntag schon erwähnt, ein bisschen auf unsere Situation als Familie zu sprechen kommen. Der April war ein ziemlich harter Monat für uns. Wir sind da körperlich sehr an die Grenzen gekommen, durch verschiedene Umstände, gesundheitliche Umstände vor allem. Zuerst hatte Dodo mit ihrem Nacken Probleme, dass sie den nicht wirklich bewegen konnte. Bei mir ging der Blutdruck hoch, hatte ich letzte Woche erwähnt. Jetzt fing es mir an, besser zu gehen in der Woche. Ich fühlte mich gut, sodass ich mir erstmal den Rasenmäher auf den Kopf schmeißen musste, damit ich wieder ein bisschen runterkomme, wie ihr seht. Also das ist nicht mein innerer Gorbatschow, der da durchkommt. Also irgendwie sammeln sich Sachen an Sachen. Und das geht uns irgendwie als Familie schon, seitdem wir hier in Augustfehn sind. Das ist etwas, was uns auffällt, was echt komisch ist. In Wolfsburg hatten wir 5 Jahre, wo ich glaube ich vielleicht einen Tag, ich weiß gar nicht, ob ich einen Tag krank geschrieben war. Aber seitdem wir hier sind, haben wir immer wieder Situationen, die uns herausfordern. Gesundheitlich vor allem herausfordern. Das reiht sich eine Situation an die anderen. Und dann irgendwann taucht einfach die Frage auf, wieso ist das so? Woher kommt das eigentlich? Hat nichts damit zu tun, dass wir uns hier unwohl fühlen, überhaupt nicht. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir fühlen uns hier zu Hause. Das ist unser Ort. Wir lieben Augustfehn. Wir lieben diese Gemeinde. Wir wollen gar nicht irgendwo anders sein. Das hat nichts mit solchen Sachen zu tun. Und deshalb entsteht gerade diese Frage bei uns, wieso erleben wir immer wieder diese Grenzerfahrungen als Familie? Diese Grenzerfahrungen, die uns hier begegnen, seit 2,5 Jahren. Ich bin normalerweise jemand, der, wenn Doro diese Fragen stellt, einfach sagt, die Dinge sind so, wie sie sind. Und man muss das Leben nehmen, wie man das Leben nimmt, wie es kommt. Es bringt gar nichts, sich groß darüber Gedanken zu machen. Alles andere bringt dich einfach nicht weiter. Das Leben ist so, Punkt. Das ist normalerweise meine Antwort auf diese Dinge. Aber ich habe so gestern vor allem gemerkt, so eine Antwort ist irgendwann einfach nicht mehr gut genug. Irgendwann reicht das nicht. Es bleibt dieses Wieso im Raum hängen. Wieso ist das jetzt so? Wieso lässt Gott zu, dass wir in solche Grenzsituationen kommen? Das war die Frage, die gestern Abend so kam. Und wo ich gemerkt habe, die bleibt einfach hängen. Und wo ich so diesen inneren Drang gespürt habe, hey, das muss das Thema sein für morgen früh. Gut, ich habe mit Gott noch ein bisschen diskutiert. Ich dachte, ich kann dich austricksen. Ohne Text predige ich nicht. Du musst mir schon einen Text geben, wenn ich auch predigen muss über das Thema. Und das hat er sofort getan. Ich habe unseren Jüngsten fertig gemacht fürs Bett und dann kam mir ein Text. Da dachte ich, ja, ich gebe zu, das passt. Das hast du dir gut ausgesucht. Es passt auch vor allem als quasi einen nicht offiziellen Abschluss unserer Abraham-Reise. Wir hatten letzte Woche dieses Thema, wo Gott Abraham in eine brutale Grenzsituation geführt hat. Eine enorm herausfordernde Situation, wo er seinen eigenen Sohn opfern sollte. Und wo er nicht wusste, wie das alles ausgehen wird. Eine brutale Grenzsituation für Abraham. Und der Text heute zeigt uns, wie Gott selbst sich in eine Grenzsituation begibt. Wie Jesus sich in eine Grenzsituation begibt. Nämlich als Jesus in die Wüste geht, 40 Tage, und dort versucht wird, dort auf die Probe gestellt wird. Jesus erlebt eine Grenzsituation gleich am Anfang seines Dienstes. Und das passt tatsächlich zu dem, worum es geht. Der Text von heute wird nicht alle Fragen zu dem Thema beantworten, die wir haben werden. Nicht alle Antworten geben, die wir haben, wenn wir uns fragen, wieso gibt es diese Grenzsituation in meinem Leben. Aber ich bin davon überzeugt, dieser Text, diese Geschichte von Jesus kann dir und mir wichtige Fingerzeige geben für das Nachdenken über unser eigenes Leben. Und über diese, wenn dich diese Frage beschäftigt, wieso lässt Gott das in meinem Leben so zu, dass ich an die Grenzen komme? Ich möchte den Text zuerst mal lesen. Er steht im Evangelium von Matthäus, Kapitel 4. Schlag mit auf, wir haben hinten im weißen Regal, was da am Ende der Stuhlreihen steht, auch Leihbibeln, die du dir gerne ausleihen kannst, wenn du deine nicht dabei hast. Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da lesen wir. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er beantwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Soweit die Geschichte. Also, ich hatte es erwähnt, letzten Sonntag hatten wir die Geschichte, wo Gott Abraham an die Grenze gehen lässt. Und hier sehen wir, wie Jesus, wie Gott selbst an die Grenzen geht. Abraham wusste nicht, was ihn erwartet, als er plötzlich von Gott angesprochen wurde. Und ich glaube, auch Jesus wusste nicht, was ihn wirklich erwartet, als der Geist ihn in die Wüste geführt hat. Er ging dorthin, um zu beten, um zu fasten. Es war direkt nach seiner Taufe die Vorbereitung auf seinen öffentlichen Dienst. Und ich glaube nicht, dass Jesus wusste, wieso er an diesen Ort so geführt wird, was ihn dort erwartet. Ich hatte es erwähnt, vor dieser Geschichte sehen wir die Taufe von Jesus. Ein glorreicher Moment im Leben von Jesus. Er geht in das Wasser, wird getauft, da kommt der Heilige Geist vom Himmel wie eine Taube, setzt sich auf ihn und die Stimme Gottes spricht und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Das ist der Höhepunkt im Leben von Jesus bisher. Ein glorreicher Moment. Und so aus dieser Konstellation alleine, die Taufe und darauf folgt diese Geschichte in der Wüste, können wir erste Erkenntnisse über Grenzsituationen für uns mitnehmen. Das erste ist, Grenzsituationen können völlig unerwartet kommen. Grenzsituationen tauchen auf, ohne dass du es vielleicht hast kommen sehen. Selbst wenn alles gut läuft in deinem Leben, selbst wenn du denkst, hey, das läuft doch prima. Ich habe einen Lauf in meinem Leben, es läuft gut, bin zufrieden, Familie läuft, Job läuft, Gemeinde läuft, Hobby läuft, alles läuft. Und mit einem Mal kann plötzlich etwas kommen, das dich komplett an die Grenze führt. Es kann völlig unerwartet auftauchen. Das Zweite, was wir schon aus diesem alleine sehen können, ist, Grenzsituationen sind keine Strafe Gottes. Grenzsituationen sind nicht dazu da, um dich zu bestrafen. Denn Jesus wurde nicht bestraft von Gott, als er an diese Grenzen geführt wurde. Abraham wurde nicht bestraft von Gott, als er an diese Grenze seines Lebens geführt wurde. Vielmehr sind Grenzerfahrungen, die wir machen, Gelegenheiten für geistliche Reife. Gelegenheiten für eine geistliche Bewährung in unserem Leben durch die Situation, die wir dort erleben. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Und damit verbunden ist das Dritte, was bei Jesus auch zutrifft. Grenzerfahrungen können eine Vorbereitung sein für etwas Größeres, was auf dich wartet. Grenzerfahrungen können eine Vorbereitung sein. Denn wir sehen direkt am Ende dieser Geschichte, als Jesus wieder zurückkommt, in Vers 17, kurze Zeit später, lesen wir, von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er hat seine Taufe hinter sich, aber bevor sein öffentliches Wirken anfängt, wird er in die Wüste geschickt von Gott, vorbereitet zu werden für das, was folgen wird. Jetzt gucken wir uns kurz die Versuchung an. Es sind hier drei Dinge, die erwähnt werden, mit denen Jesus versucht wird. Das erste ist, er hat Hunger. Nach 40 Tagen und 40 Nächten kann man das verstehen, wo er nicht gegessen hat. Die meisten kriegen Hunger, wenn sie 4 Stunden nicht gegessen haben. Er hat Hunger. Und wenn wir uns mal so diese bekannte Maslow'sche Bedürfnispyramide anschauen, dann ist körperliche, existenzielle Bedürfnisse das allererste, was wir stillen müssen. Wenn ich Hunger habe, interessiert mich alles andere wenig. Jesus hat Hunger. Das zweite, womit er versucht wird, und auch das findet sich in dieser Bedürfnispyramide etwas weiter oben, ist Anerkennung. Lass dich vom Tempel fallen und die Leute werden dich bewundern dafür, dass du von den Engeln gerettet wirst. Das ist der Gedanke dahinter. Anerkennung. Gesehen und wahrgenommen werden, herausstechen aus der Menge. Und das dritte ist Macht. Bete mich an und ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Du kannst es alles haben. Macht. Einfluss haben. Gestalten können. Bestimmen. Das ist das, was ihm hier versprochen wird. Und das, alle drei Angebote von Satan, die an Jesus gemacht werden können, zusammengefasst werden darin, dass der Teufel Jesus eine Abkürzung anbietet. Eine Abkürzung. Sag zu den Steinen. Und dann hast du Brot. Schmeiß dich vom Tempel und die Leute werden dich bewundern. Bete mich an und du hast alle Macht dieser Welt. Der Teufel bietet Jesus eine Abkürzung an. Mach es dir leicht. Mach es dir nicht so schwer. Und ich gebe dir alles, was du willst. Und Jesus macht durch seine Antworten deutlich, im Vertrauen und im Gehorsam auf Gott nehme ich den langen Weg. Ich nehme deine Abkürzung nicht. Ich gehe den langen Weg, den Gott für mich vorhergesehen hat. Und was ist das Ergebnis, als Jesus ihm so antwortet? Wir sehen, sofort nach der dritten Versuchung wird sein Hunger gestillt. Dieses grundlegendste Bedürfnis, das ein Mensch hat. Sofort kommen die Engel und dienen ihm. Damit beantwortet Gott die erste Versuchung und gibt Jesus das, was er braucht. Dann sehen wir Jesus später, wir haben das an Ostern gefeiert, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Das, was der Teufel ihm in der zweiten Versuchung anbietet, lass dich fallen und Gott wird dich retten und die ganze Welt wird dich bewundern. Das hat Jesus durch den langen Weg bekommen, durch Kreuz und Auferstehung. Jesus ist anerkannt in der ganzen Welt, heute, seit Jahrhunderten und noch bis zum Ende dieser Welt, wird man den Namen von Jesus nicht vergessen. Er hat Anerkennung bekommen, aber über den langen Weg, über Kreuz und Auferstehung. Und dann nach Kreuz und Auferstehung, das liegt noch vor uns im Kirchenjahr, ist die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt Jesu ist seine Thronbesteigung. Er nimmt seinen Platz im Himmel ein als der Herrscher dieser Welt. Und er wird sichtbar wiederkommen, daran glauben wir, um diese Herrschaft anzutreten. Und damit bedient Gott die dritte Versuchung. Macht über alles. Aber nicht über die Abkürzung, sondern über den langen Weg, den Jesus gehen musste. Hätte Jesus in diesem Moment auf den Satan gehört, er hätte nichts von alledem, was er heute hat. Nichts. Denn Satan ist ein Meister der Lüge und der Täuschung. Ja, er wäre vielleicht satt geworden durch das Brot, das er dort hätte erschaffen aus den Steinen. Aber er hätte seinen Weg verloren. Er hätte vielleicht seine Beziehung zu Gott verloren, dadurch, dass er nicht ausgehalten hat. Und er hätte den Menschen das Brot des Lebens nicht geben können, das er ihnen dann gegeben hat. Er hätte etwas bekommen, aber viel mehr verloren. Ja, vielleicht hätte er Anerkennung gehabt, als er sich vom Tempel hat stürzen lassen, wenn er das getan hätte, für einen Moment. Bis zur nächsten Schlagzeile in der Zeitung. Bis das nächste große Ereignis stattfindet. Wie kurzlebig ist unsere Aufmerksamkeitsspanne als Menschen. Da macht jemand was Großartiges und ein Jahr später kann sich kein Mensch mehr an ihn erinnern. Und deshalb haben wir diese Anerkennungsindustrie in den sozialen Medien bei YouTube, Twitter, Instagram und so weiter, wo Leute immer wieder neu Aufmerksamkeit und Anerkennung generieren müssen, damit man sie nicht vergisst. Jesus hätte vielleicht 15 Minuten Ruhm gehabt, wenn er dem Teufel auf den Leim gegangen wäre. Aber er hätte nicht den Namen, den er heute hat, der in der ganzen Welt bekannt ist. Und ja, vielleicht hätte er tatsächlich Herrschaft gehabt über die ganze Welt, wenn er dem Teufel auf den Leim gegangen wäre. Aber wo sind Alexander der Große? Wo ist Julius Caesar? Wo ist Kaiser Karl der Fünfte, der gesagt hat, in meinem Reich geht die Sonne niemals unter? Wo sind sie? Tot. Alle gestorben. Alle verrottet, genauso wie jeder andere Bettler auch. Sie alle hatten große Reiche, aber von diesen Reichen ist nichts mehr übrig. Vielleicht hätte Jesus Herrschaft gehabt, aber nicht diese dauerhafte, die er jetzt hat, als der auferstandene, in den Himmel aufgefahrene Sohn Gottes, der er ist. Jesus ist den langen, den harten Weg gegangen. Er hat Entbehrung auf sich genommen. Er hat Leid auf sich genommen. Er hat Ablehnung erfahren. Er hat Schmerz erfahren. Er hat den Tod erlebt. Er hat viel gegeben für diesen langen Weg. Er wurde an viele Grenzsituationen geführt. Aber was hat er dafür bekommen? Viel mehr. Viel, viel mehr, als der Teufel ihm jemals hätte geben können. Viel, viel mehr. Weil er bereit gewesen ist, keine Abkürzung zu nehmen. So wie Abraham das eben auch erlebt hat. Wie er erlebt hat, dass er eine Nachkommenschaft bekommt, die wirklich zahlreicher ist als die Sterne am Himmel. Jesus wurde von Gott in eine Grenzsituation geführt. Und Jesus hat sich in dieser Situation bewährt. Er hat sich bewährt und war damit bereit für den Dienst, zu dem er geschickt worden ist. Bereit für den Dienst an den Menschen. Und ich möchte drei Punkte noch als Lehre für uns mitnehmen. Das erste ist, nur wer an die Grenzen geht, kann Grenzen verschieben. Nur wer an die Grenzen geht, kann Grenzen verschieben. Wenn du es dir bequem machst, wenn du dich bequem in einem sicheren Ort einrichtest, wirst du niemals Grenzen verschieben in deinem Leben. Du wirst das nur dort erleben, wo du an die Grenzen gehst. Abraham in seinem Leben wurde durch seine verschiedenen Erfahrungen auf seine größte Prüfung vorbereitet. Stück für Stück hat er Vertrauen gelernt, den Glauben an Gott. Jesus lernt hier, den Lügen des Teufels nicht zu glauben, und er lernt, dass es sich lohnt, an Gott festzuhalten. Das ist eine wichtige Erfahrung, die er hier macht. Jesus war zwar Gott, aber er war auch Mensch. Und als Mensch musste er diese Erfahrungen machen. Und das hat ihn befähigt, als einen ersten Schritt diesen Weg zu gehen, der an der größten Prüfung endet, nämlich am Kreuz. Er war bereit, aufs Kreuz zu gehen, weil er hier diesen ersten Schritt, diese erste Grenzerfahrung gemacht hat. Wer in der Komfortzone bleibt, erlebt kein Wachstum. Wie ist das denn, wenn wir versuchen, durch Krafttraining Muskeln aufzubauen? Wenn du jeden Tag eine Hantel nimmst mit einem Kilo. Was wird daraus? Wirst du daraus richtig stark? Ein Muskelprotz? Nein. Wenn du jeden Tag nur ein Kilo hebst, dann werden die Muskeln zwar wachsen, aber irgendwann bleibt es einfach stehen. Du kannst das eine Kilo nur so oft bewegen, wie es halt geht. Muskeln wachsen, weil wir Muskeln an die Grenzsituationen führen und sie ein bisschen überfordern, nicht zu viel. Und dann lernen sie, sich anzupassen. Und dann wachsen sie. Ich habe keine Erfahrung damit, wie ihr seht. Ich musste mir das anlesen. Aber das ist so. Muskeln wachsen, wenn wir uns an Grenzsituationen begeben. Nicht zu drastisch. Nicht zu viel. Wenn ich jetzt versuchen würde, 50 Kilo zu heben, das wäre nicht gut. Wir müssen das Stück für Stück tun. Und so ist das auch in unserem geistlichen Leben. Geistliches Wachstum geschieht in Grenzsituationen. Nicht, wo wir überfordert werden, aber wo wir herausgefordert werden. Nur wer an die Grenzen geht, kann Grenzen verschieben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in Grenzsituationen erkennen wir, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. In Grenzsituationen fallen deine Masken. Du kannst in einem ruhigen Umfeld schauspielern, wer du sein möchtest. Aber das kannst du nicht in einer Grenzsituation. Und ich erlebe das fast jeden Tag als Papa von drei Kindern. Da kannst du dir einreden, dass du geduldig bist und friedlich, aber wenn die alles durcheinander bringen, dann merkst du, was in dir steckt. Manche bleiben ruhig. Und das bewundere ich. Ich nicht. Ich weiß, was in mir ist, durch Grenzsituationen, in die ich hineingeführt werde. Da sehe ich manchmal die Ungeduld, die Frustrationsgrenze, die sehr niedrig sein kann, und anderes. Du erkennst, wer du wirklich bist. Da zeigen sich deine Werte, was ist für dich wirklich wichtig. Da zeigt sich dein Charakter, deine Prioritäten. Alles das erlebst du in solchen Grenzsituationen. Da zeigt sich, was in dir steckt und auch, was du vorher in dir hast gedeihen lassen, was aufgebaut wurde, eingeübt wurde in deinem Leben. Das zeigt sich in den Grenzsituationen. Und das kann sehr schmerzhaft sein, wenn wir plötzlich uns selbst begegnen in so einer Situation. Wenn du dir selbst begegnen musst und dir keine Illusionen mehr über dich machen kannst, das kann schmerzhaft sein. Aber es kann auch heilsam sein, weil du die Chance dann bekommst, an dir zu arbeiten. Weil du die Chance bekommst, an diesen Punkten zu wirken. Jesus zeigt in dieser Situation, was in ihm ist. Wir sehen dort einen innerlich gefestigten Mann, der den Mut hat, diesen Versuchungen zu trotzen. Der zeigt, was ihm wichtig ist, die Prioritäten. Gottes Wort, das ist ihm wichtig. Nicht seine eigenen Bedürfnisse zuallererst. Gottes Ehre, dass er ihn nicht auf die Probe stellt, weil er ihn viel zu wichtig findet. Und dass Gott an erster Stelle steht. Dass er sich nicht jemand anderem unterwirft, sondern alleine Gott. Das sehen wir in Jesus in dieser Grenzerfahrung. In Grenzsituationen erkennen wir, wer wir wirklich sind. Und das Dritte ist, in Grenzsituationen erkennen wir, wer Gott wirklich ist. Das war schon bei Abraham, was wir gesehen haben. Dass wir Gott auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. In solchen Grenzsituationen kannst du Gott erleben, wie du ihn in einer Komfortsituation vielleicht nie erleben würdest. Du erlebst ihn vielleicht als einen Gott, der fordert. Das hatten wir bei Abraham. Aber du erlebst ihn auch als einen Gott, der nicht überfordern will. Der dir auch Wege und Auswege schenken will. An einer Stelle sagt Paulus, dass Gott uns nicht über Gebühr versuchen wird. Dass Gott uns Möglichkeiten gibt, aus Situationen herauszukommen. Das heißt nicht, dass es immer ein Happy End gibt. Das wäre falsch. Aber es kann sein, dass Gott uns die Kraft gibt, dieses menschlich gesehen fehlende Happy End zu ertragen. Dass er uns die Kraft gibt, das auszuhalten, dass sich die Dinge nicht so entwickeln, wie wir das gerne hätten. Wir machen Erfahrungen mit Gott, die wir sonst nicht immer hätten. Vor allem machen wir die Erfahrung, dass wir in jedem Moment unseres Lebens auf Gott angewiesen sind. Dass wir eben nicht alles alleine im Griff haben. Dass wir unsere eigenen Grenzen anerkennen müssen, auch manchmal unsere eigenen Unfähigkeiten. Und dass wir aber wissen, wir haben einen Gott, auf den darf ich vertrauen, auf den darf ich bauen, an den darf ich glauben. Und er geht diese Grenzerfahrungen mit mir mit. Er lässt mich da nicht im Stich. Wieso lässt Gott das zu? Vielleicht wirst du auf diese Frage keine Antwort finden. Aber du darfst sie erst einmal einfach annehmen, die Situation. Du darfst sie annehmen als eine Chance zur Bewährung. Du kannst sie annehmen als eine Chance, um dich selbst kennenzulernen. Und du kannst sie annehmen als eine Chance, um Gott vielleicht ganz neu kennenzulernen. Und vielleicht will er dich vorbereiten für etwas anderes, sodass du gestärkt daraus hervorgehen kannst und dass Gott dann ganz anders mit dir arbeiten kann. Das ist das, was ich zumindest für mich so aus dieser Geschichte von Jesus mitnehmen kann. Er ist in die Grenzsituationen gegangen. Er hat Grenzerfahrungen gemacht, von denen wir lernen können. Und wir feiern heute das Abendmahl. Das Abendmahl erinnert uns eben an die größte Grenzerfahrung, die Gott gemacht hat. Seinen eigenen Tod. Dass er ans Kreuz gegangen ist. Dass er gestorben ist. Dass er sich hineinstellt in unser Leid. Dass er sich hineinstellt in die Wirklichkeit dieser Welt. Dass das eine Welt ist, wo es Böses gibt. Wo Menschen anderen Menschen Leid antun. Er hat diese Grenzerfahrung gemacht, damit du Anteil haben kannst an seinem Sieg über diese Grenzerfahrung. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Er lebt. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl. Und das wollen wir jetzt zusammen feiern. Wir wollen zusammen feiern, dass Jesus Christus für mich, für dich, für uns gestorben ist. Und dass Jesus Christus für dich, für mich, für uns auferstanden ist.